HR Info. Das Interview.
Mit Heike Borufka und Oliver Günther. Er hat einen der brisantesten Jobs der Republik. Seine Aufgabe: Terroristen jagen, organisierte Kriminalität aufdecken. Holger Münch ist Präsident des Bundeskriminalamts. Seit gut 1,5 Jahren leitet der 55-Jährige Deutschlands oberste Polizeibehörde. Die steht vor großen Herausforderungen. Waffenkäufe im sogenannten Darknet, Terrororganisationen via Facebook, Smartphones, Tablets, Online-Nachrichtendienste. Auch Terroristen und Kriminelle nutzen die neuen Möglichkeiten der digitalen Technik. Wie können Ermittler da mithalten? Und wie steht es überhaupt um die Sicherheit in Deutschland? HR Info, das Interview mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Holger Münch.
Herr Münch, wir wollen Sie zunächst mal ein bisschen kennenlernen. Und das machen wir am besten mit 5 kurzen Fragen und der üblichen Bitte um kurze Antworten. Lange bevor Sie BKA-Präsident geworden sind, da waren Sie selbst Schutzmann. Und zwar auf Streife. Welcher Einsatz ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Spontan fällt mir der 6. Mai 1980 ein, die Rekrutenvereidigung am Weserstadion. Da war ich noch in der Ausbildung und bin quasi aus der Ausbildung herausgerissen, in diesen Einsatz gebracht worden. Und das war schon bemerkenswert, wenn man mit 18 an einem Einsatz teilnimmt, wo über 270 Kollegen verletzt werden. Ich war einer davon.
Zweite Frage oder zweiter Vorstellungspunkt: Den Nachrichtendienst WhatsApp nutze ich oder nutze ich nicht?
Natürlich nutze ich ihn. Ich glaube, das ist heute sehr, sehr üblich und es ist ja auch nicht schlimm, dass es einen solchen Dienst gibt. Ich kommuniziere mit meinen Freunden, mit der Familie und das ist auch ganz gut so, weil ich ja meinen Sohn nicht so häufig sehe zum Beispiel, dann kann man sich mal eben schnell schreiben.
Sie stammen aus Bremen. Werder, ja oder nein?
Ja, manchmal tut es gerade weh. Ich hoffe, es wird bald besser.
Sie waren in der Politik in Bremen als Staatsrat. Das ist vergleichbar mit dem Posten eines Staatssekretärs beim Bremer Innensenator. Politik oder Polizei? Was ist leichter?
Nun, das sind zwei unterschiedliche Fragen, ob ich in einem hierarchischen System arbeite oder ob ich immer Mehrheiten suchen muss. Das hilft aber auch. Also die 3 Jahre möchte ich nicht missen, wo ich das gemacht habe. Aber ich bin im Herzen Polizist.
Sonntagabend guckt der Deutsche Tatort. Sie auch?
Nein. Ich bin kein Krimi-Gucker. Ich gucke sie deshalb nicht, wahrscheinlich genauso wie ein Arzt keine Arztserie guckt, weil man dann immer sagt, Mensch, so macht man das doch nicht. Und deshalb gucke ich zur Entspannung andere Sachen und dann eher einen Actionfilm, der dann wirklich nicht realitätsnah sein soll. Krimis ist nicht so mein Metier.
HR Info, das Interview heute mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Herr Münch, wir wollen mit Ihnen über das Thema Terror sprechen und dabei zunächst mal eine These in den Raum stellen.
Das Risiko eines Anschlags war noch nie so groß wie im Moment.
Ich widerspreche jetzt nicht. Ich glaube, wir haben aktuell eine sehr, sehr ernstzunehmende Bedrohungslage. Und wenn wir uns die letzten 12 Monate angucken, die ganzen Anschläge, die wir gesehen haben, oder seit Anfang 15, Paris, Brüssel, Tunesien, Türkei und auch Deutschland, USA. Ja, wir haben ein sehr, sehr großes Anschlagsrisiko.
Inhalt der These war ja, dass das Risiko noch nie so groß war wie im Moment. Wenn Sie sagen, ja, Sie möchten dem nicht widersprechen, woran machen Sie dieses, im Moment ist es besonders hoch fest?
Ja, was wir sehen, ist, dass nach dem sogenannten arabischen Frühling, der ja keiner war, wir eine Region haben, in der es sehr stark kriselt, in der staatliche Strukturen zerfallen, die ein Nährboden ist für Terrorismus, mit einem sogenannten Islamischen Staat, der darüber hinaus eine sehr große Anziehungskraft entwickelt hat, mit vielen Ausreisen in diese Region, nicht nur aus Deutschland, nicht nur aus Europa. Das heißt, wir sehen schon eine Auswirkung einer Krise, einer ganzen Region, die Terrorismus hervorbringt, der dann auch wieder exportiert wird.
Aber Fakt ist doch auch, dass wir in Deutschland ja tatsächlich nur einen Anschlag hatten, nämlich den damals am Flughafen.
2011, richtig, war der Anschlag am Flughafen.
Der einzige Anschlag mit Toten bislang,
mit Toten. Der Anschlag mit Toten.
US-Soldaten seinerzeit, ja.
Ja, wir haben zum Glück noch wenig Tote. 2 in Deutschland, aber eben auch eine Menge im Ausland. Das darf man auch nicht vergessen. In der Türkei sind schon viele Deutsche einem Anschlag im letzten Jahr zum Opfer gefallen.
Ich denke, es macht keinen Sinn, die Toten gegeneinander aufzuwiegen oder zu relativieren. Aber wenn man das mal vergleicht mit der Situation Anschläge in Paris, wie viel Opfer es da gegeben hat, Anschläge Flughafen Brüssel, die Zahl der Todesopfer da, da hat man ja tatsächlich das Gefühl, dass Deutschland bislang eigentlich noch trotz der Dauerwarnung, die wir ja auch schon seit langer Zeit haben vor terroristischen Anschlägen, vergleichsweise glimpflich davongekommen ist.
Wir hatten noch keinen großen Anschlag, das ist richtig. Das ist auch gut so. Und wir tun jeden Tag alles Erdenkliche, damit das auch so bleibt. Sie wissen, dass wir hier mit dem Bund und den Ländern gemeinsam in Berlin ein gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum unterhalten, wo wir aus den Erfahrungen mit dem Anschlag in New York 2001 unsere Lehren gezogen haben und hier seit 2004 sehr, sehr eng zusammenarbeiten.
Das ist die deutschen Behörden besonders gut?
Ich glaube, das ist ein Erfolgsmodell, das kann man sagen. Wir haben viele, viele Besucher aus dem Ausland, die sich anschauen, wie wir das machen, unsere Konzepte anpassen. Das macht uns da, glaube ich, erfolgreich. Was nicht heißt, dass es eine hundertprozentige Sicherheit gibt. Ich glaube, dass wir in Europa und weltweit da noch weiter zulernen müssen, weil wir jetzt auch sehen, dass Terroristen ja nicht lokal unterwegs sind, sondern weltweit auch vernetzt sind.
Aber ist diese Dauerwarnung, die Sie aussprechen und eben ja auch wieder ausgesprochen haben, noch nie war die Gefahr so groß, hat die nicht massive Folgen dann auch? Also die Angst bei der Bevölkerung. Gestern ist das Oktoberfest zu Ende gegangen. Es waren weniger Besucher da, sicher nicht nur wegen des schlechten Wetters, sondern auch, weil es Angst gibt. Ist das tatsächlich ein probates Mittel?
Nun ist es ja nicht so, dass ich diesen Satz gesagt habe. Wir haben Sie gesagt, ich habe Ihnen nicht widersprochen. Wir empfehlen ja nicht, zu Hause zu bleiben, sondern nach wie vor am öffentlichen Leben teilzunehmen. Denn genau das ist ja das, was die Terroristen wollen, unsere Art zu leben anzugreifen. Und dafür, glaube ich, gibt es keinen Anlass. So groß ist das individuelle Risiko, jetzt nicht an einem Anschlag zum Opfer zu fallen. Deshalb raten wir nicht zu Vorsichtsmaßnahmen. Wenn es eine konkrete Anschlagsdrohung gibt, dann nennen wir sie auch. Aber momentan gibt es keine.
Wir haben vorhin gefragt, Sie als Bremer Werder ja oder nein? Haben Sie ganz deutlich ja gesagt? Wenn Sie zum Beispiel privat ins Fußballstadion gehen, Bundesligaspiel besuchen, inwieweit ist da so die Angst dabei? Oder ich sage jetzt mal so eher der professionelle Blick. Wird da gleich gescannt, wo mögliche Risiken sind oder wo die Notausgänge sind? Oder sind Sie da genauso entspannt wie mutmaßlich jeder andere Fußballfan?
Nun, ich gehe ins Fußballstadion, Fußball zu gucken. Und das tue ich auch wie jeder andere. Wenn das nicht so wäre, dann wäre es auch anders, dass das BKA auch eine solche Einschätzung abgibt. Natürlich habe ich einen professionellen Blick. Der bezieht sich dann eher auf die Sicherheitsmaßnahmen. Da schaut man sich an, wie in jedem jeweiligen Stadion die Leute das machen oder wenn ich auf einem Konzert bin. Dazu bin ich einfach zu lange Polizist, als dass man nicht da hinschaut und immer versucht zu gucken, ist das gut organisiert, kann man daraus etwas mitnehmen oder gibt es etwas, was man vielleicht auch hinterfragen könnte.
Statistisch gesehen ist die Gefahr aber doch viel größer, dass Sie Opfer eines Wohnungseinbruchs werden als eines Terroranschlags. Das wissen Sie vermutlich als Polizist auch besser. Ist da die Angst genauso groß?
Wir sehen schon, dass gerade der Wohnungseinbruch die Bürger extrem belastet. Und natürlich wird aktuell die Sicherheitsdebatte durch das Thema Terrorismus überlagert. Aber wir sehen auch, dass gerade hier Polizei sehr stark gefordert ist. Wir sehen, dass immer mehr ausländische Tatverdächtige eine Rolle spielen. Wir sehen, dass dahinter immer mehr Strukturen eine Rolle spielen. Das heißt, wir müssen als Polizei länderübergreifend und international koordiniert solche Strukturen angehen, weil so wie es ist, kann es nicht bleiben, die Zahlen müssen sinken.
Vor was hat die Privatperson Holger Münch mehr Befürchtungen? Vor einem Wohnungseinbruch oder vor einem Terroranschlag?
Also ich fürchte mich nicht vor einem Terroranschlag. Ich hoffe, dass wir ihn nicht haben werden. Und wenn es ihn in Deutschland geben wird, dann gehe ich nicht davon aus, dass ich persönlich betroffen bin, sondern dass wir sehr, sehr viel Arbeit haben werden, auf die wir uns sehr professionell vorbereiten. Ich bin eigentlich kein Mensch, der sich sehr stark fürchtet. Insofern glaube ich, die größte Angst, die ich nochmal hätte, ist irgendwo im Verkehr, ich bewege mich ja sehr viel, irgendwann einmal verletzt zu werden, einen Unfall zu haben. Das glaube ich auch ist das größte Risiko für den Bürger allgemein.
HR Info, das Interview mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, mit Holger Münch. Wir haben jetzt schon gesprochen über die mutmaßliche, über die möglicherweise tatsächlich gestiegene Terrorgefahr in Deutschland. Jetzt würden wir gerne mit Ihnen mal einen Blick darauf werfen, auf die damit verbundenen Herausforderungen. Und zwar für Ihre Arbeit, für die Arbeit des Bundeskriminalamts. Und dafür haben wir noch eine These.
Und diese These lautet: WhatsApp, Facebook und Co. sind die künftigen Herausforderungen in der Bekämpfung des Terrorismus. Stimmt oder stimmt nicht?
Ich würde jetzt mal so sagen, das ist eine Herausforderung für die Kriminalitätsbekämpfung allgemein. Das Kommunikationsverhalten hat sich stark verändert. Wir haben mit deutlich größeren Datenmengen zu tun, wir haben mit Kryptierung zu tun und wir haben auch mit dem Thema Anonymisierung zu tun. Das heißt, dass man sich im Internet schreibt, möglicherweise hinter Netzwerken, wo sie nicht erkennen können, wer ist da jetzt auf der anderen Seite. Das sind die großen Herausforderungen. Und nicht nur in der Terrorbekämpfung, das heißt, wir müssen allgemein unsere Fähigkeiten sehr schnell weiterentwickeln, um damit Schritt zu halten. Wir können es ja nicht beklagen, wir müssen Antworten finden. Und das heißt, Informationsgewinnung allgemein ist die Herausforderung für Polizei. Wir als BKA, als Zentralstelle der Polizei in Deutschland, entwickeln Methoden, sowohl für die Frage, wie gehe ich mit Massendaten um. Wir haben hier die Quellen-TKÜ entwickelt und werden sie ständig weiterentwickeln. Wir halten das für absolut notwendig und wir müssen auch das Recht anpassen an das neue Zeitalter. Also wenn wir sagen, wir wollen eine Freiheit im Netz, eine Freiheit der Kommunikation, dann darf das keine Strafverfolgungsfreiheit sein. Das ist meine These.
Lassen Sie uns noch einen Moment dabei bleiben, wofür diese Dienste wie zum Beispiel WhatsApp oder auch andere Dienste genutzt werden. Um sich zu vernetzen, um konkrete Anschläge vorzubereiten. Was sind da so Ihre Erkenntnisse?
Ja, es ist ein Kommunikationsinstrument, um direkt Kontakt aufzunehmen. Oder in Chats. Dann gibt es, nehmen wir jetzt mal Facebook, auch bestimmte Foren, ja, in denen man Informationen austauschen kann. Das ist schon konspirativ. Aber auch in diesen Foren geht man nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann wird wieder bilateral kommuniziert. Und das auch in der Regel dann mit Diensten, von denen man glaubt, dass Polizei Schwierigkeiten hat, sie zu überwachen.
Und wenn wir in diesen Foren bleiben, was schreiben die sich denn?
Sie finden Anleitungen, wie man zum Beispiel nach Syrien kommt, wo man Unterstützung bekommt, wenn man ausreisen will. Sie finden Unterstützung, wenn Sie sagen, ich möchte möglicherweise auch eine Straftat begehen, einen Anschlag begehen. Dann gibt es Kommunikation zwischen Personen, die sich in Syrien, Irak oder sonst wo aufhalten. Und,
aber schreiben die sich konkret, plane einen Anschlag auf XYZ?
Also wir haben das jetzt gerade erlebt nach oder bei Ansbach und Würzburg, dass über solche Foren direkte Kontakte entstanden sind zu Mitgliedern des IS und die dann quasi mit Rat und Tat zur Seite standen. Der Tatentschluss, so wie wir das einschätzen, oder die Radikalisierung war dann schon da und man hat gezielt den Kontakt genutzt, um sich beraten zu lassen. Also da kamen dann zum Beispiel solche Dinge, dass man empfohlen hat, bestimmte Mittel einzusetzen für einen Anschlag. Mhm. Das heißt, es ist sowohl Anbahnung über Foren als auch direkte Kommunikation dann für Unterstützung.
Jetzt haben Sie schon gesagt, aus Ihrer Sicht ein großes Problem Verschlüsselung. WhatsApp hat vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass sie künftig alle ihre Nachrichten intern verschlüsseln. Das hat Millionen Nutzer erstmal gefreut, Sie offensichtlich nicht. Aber was folgt jetzt daraus? Sie haben schon gesagt, das darf kein verfolgungsfreier Raum sein. Das muss irgendwie auch für Ermittlungen genutzt werden können. Was ist die Konsequenz daraus? Sowas wie ein gesetzliches Verschlüsselungsverbot?
Und ich glaube, dass das nicht durchsetzbar wäre. Und ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Auf der einen Seite sagen wir, dass Kommunikation geschützt werden muss. Wir raten ja auch dazu, zu sicherem E-Mail-Verkehr. Und auf der anderen Seite bringt uns das natürlich auch zusätzliche Aufwände und Probleme. Mhm. Es ist eben sehr einfach, mit WhatsApp zu kommunizieren. Und es ist sehr, sehr schwer, eine WhatsApp-Kommunikation zu überwachen.
Also gesetzliches Verschlüsselungsverbot, aus Ihrer Sicht keine Lösung. Was dann?
Also einmal ist es, glaube ich, wichtig, dass wir solche Anbieter verpflichten zu Auskünften. Das ist etwas, was es heute noch nicht gibt und was uns immer wieder Schwierigkeiten macht. Zwar ist es dann so, dass der ein oder andere Große auch mal gut mitarbeitet. Wenn wir als BKA zum Beispiel über Facebook Anfragen stellen, dann kriegen wir mittlerweile in relativ überschaubaren Zeitraum Auskünfte. Aber das gibt auch andere Erfahrungen. Und es gibt ja auch immer wieder neue Anbieter. Das heißt, wir brauchen eine klare Rechtsgrundlage, dass solche Anbieter in Deutschland Kontakte haben, also einen klaren Ansprechpartner und Auskünfte erteilen können. Zum Beispiel, wer sich hinter einem bestimmten Pseudonym verbirgt, wer sich dort angemeldet hat oder eine IP-Adresse, dass wir weiter ermitteln können. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen natürlich technisch in der Lage sein, in extrem schwierigen Fällen dann auch eine solche Kryptierung zu umgehen. Das geht mit der sogenannten Quellenkommunikationsüberwachung. Das heißt, wir gehen auf ein Gerät vor oder nach der Verschlüsselung, um so die Kommunikation wieder mitzubekommen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Das können Sie nur im Einzelfall. Dafür haben wir die Rechtsgrundlage gefahrenabwehrend. Und wir glauben, es wäre klug, eine eindeutige Rechtsgrundlage auch für die Strafverfolgung zu schaffen. Das heißt, wenn wir in einem laufenden Strafverfahren ein solches Instrument einsetzen, dann gibt es noch immer unterschiedliche Auffassungen, ob das von den aktuellen Rechtsgrundlagen gedeckt ist oder nicht. Und hier sollte Klarheit geschaffen werden. Wir müssen so etwas tun, damit wir im Extremfall solch eine Kommunikation mitbekommen.
Sie wollen auf ein Gerät drauf. Wie geht das?
Nun, es ist so, dass man dann am Ende eine Software installiert. Das ist nicht trivial, vor allem nicht bei mobilen Geräten.
Eine Art Spionagesoftware.
Ja, wir nennen das anders, weil bei uns ist es ja nicht so, dass das nicht überprüfbar wäre. Wir würden so etwas immer nur tun und tun dürfen mit einem richterlichen Beschluss. Und das heißt, dass wir auch alle Inhalte, die wir gewinnen, offenlegen müssen in einem Strafverfahren. Und wichtig ist natürlich dann auch die Fähigkeit zu haben, einen solchen Beschluss umzusetzen. Also hier geht es in der Gefahrenabwehr für das BKA weniger um die Frage der Rechtsgrundlage, sondern eher um die Frage, sind wir in der Lage, mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten. Und die ist extrem dynamisch und deshalb muss man da sehr viel Geld investieren. Und ich bin froh darüber, dass auch gerade aktuell in der Haushaltsdebatte hierüber gesprochen wird, das BKA auch hier noch besser aufzustellen.
Aber was ist da das Problem? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie wollen ja gar nicht die Verschlüsselung knacken, die verschlüsselte Botschaft, sondern Sie wollen an die Botschaft rankommen, bevor sie abgeschickt wurde, beziehungsweise nachdem sie angekommen ist. Das ist doch technisch eigentlich gar nicht so schwer.
Nun, das ist schwerer, als man glaubt. Vor allem in der mobilen Welt schwerer, als man glaubt. Weil die Sicherheitseinrichtungen, gerade von den führenden Systemen, von Apple und der Android-Welt, wirklich schon hoch entwickelt sind und auch immer schnell weiterentwickelt werden. Das heißt, dass sie nicht einmal etwas entwickeln können, sondern sie müssen ständig mithalten. Mit jedem neuen Update müssen sie prüfen, geht das noch, was ich entwickelt habe. Es ist ein Daueraufwand, den sie da leisten müssen, den aber zum Glück nicht jeder leisten muss, sondern unsere Philosophie ist, wir im BKA als größte Kriminalpolizei hier in Deutschland entwickeln und stellen den anderen zur Verfügung.
Aber im Prinzip brauchen Sie erstmal die Möglichkeit, diese Daten von den Anbietern, WhatsApp, Twitter und Facebook zu bekommen. Das ist eigentlich jetzt erstmal der erste Schritt.
Das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir die Anbieter solcher Dienstleistungen verpflichten müssen, dass sie uns auch Bestandsdaten geben. Wir können ja nicht immer mit so einem sehr aufwendigen Instrument agieren. Aber zunächst erst einmal zu wissen, wer schreibt da eigentlich? Wer verbirgt sich hinter einem bestimmten Pseudonym? Dazu eine Auskunftsverpflichtung zu haben, das halten wir für ganz, ganz wesentlich, auch für die allgemeine Kriminalitätsbekämpfung. Und in ganz, ganz herausragenden Fällen würden wir so ein Instrument einsetzen wie die Quellen-TKÜ, Quellenkommunikationsüberwachung. Das geht aber wirklich nicht in jedem einzelnen Kriminalitätsfall, sondern das ist so aufwendig. Da reden wir über Terrorbekämpfung und schwere organisierte Kriminalität.
Sie haben gerade eben angesprochen, was Sie auch rechtlich gerne hätten. Sie haben ja auch geschildert, wie Sie sich das vorstellen. Wir haben so zum Beginn des Gesprächs auch so ein bisschen über das gesellschaftliche Klima gesprochen. Wenn in Deutschland diskutiert wird über Vorratsdatenspeicherung, über Zugriff auf Nachrichten, auf Daten, ist ganz schnell die Rede von Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung. Jetzt haben wir so ein Klima gesellschaftlicher Verunsicherung. Haben Sie die Hoffnung, dass Ihre Ideen da jetzt gesellschaftlich auf mehr Akzeptanz stoßen als in der Vergangenheit?
Es sind ja schon viele Initiativen in den letzten Monaten umgesetzt worden. Ich nehme einmal die Vorratsdatenspeicherung, das haben Sie ja gerade als Stichwort genannt. Da erlebe ich auch, dass die Diskussion so läuft, dass nicht jeder von den richtigen Inhalten ausgeht. Also ist ja nicht so, dass wir die Daten speichern, das glauben immer viele Bürger, mit denen wir dann in Kontakt treten, sondern die Provider werden verpflichtet, für einen definierten Zeitraum Daten vorzuhalten, damit wir mit einem richterlichen Beschluss auf diese Daten zugreifen können. Also auch hier wieder klar, rechtsstaatlich, transparent. Und was das Bundesverfassungsgericht damals auch angeprangert hat, ist, dass bei dieser Verpflichtung der Datenschutz, den die Provider einhalten müssen, nicht klar genug geregelt wird. Das ist ein Punkt, den man häufig nicht sieht, dass wir also nicht die Daten selber haben, sondern eben nur unter klaren Voraussetzungen darauf zugreifen können. Das ist mittlerweile geregelt, genauso wie jetzt in der Gesetzgebung ist das Thema der SIM-Karten, einer Identifizierungspflicht, etwas, was Polizei seit Jahren und Jahrzehnten Schwierigkeiten macht, dass sie mit einer Prepaid-Karte im Internet sich anmelden und dann können sie sich anmelden als Donald Duck wohnhaft in Entenhausen und da fragt keiner. Ja, und nach 4 Wochen nehmen sie die nächste SIM-Karte und wir haben einen unglaublichen Aufwand, um hier zu ermitteln, wer es steckt eigentlich dahinter. Auch das ist gerade in der Änderung für mich sehr, sehr sinnvoll, weil wir hier den Aufwand, den eigentlich die Firmen haben sollten, auf den Staat verlagert haben. So, und was wir ja nicht wollen, ist, dass Datenschutz per se keine Rolle spielt, sondern ich glaube, wir brauchen diese Ausgewogenheit, diese Nüchternheit in der Diskussion. Polizei will nicht auf alle Daten zugreifen, sondern wir legen Wert darauf, dass immer klare Rechtsgrundlagen da sein müssen und bei schweren Eingriffen immer auch der Richtervorbehalt, sodass am Ende der Bürger sich auch darauf verlassen kann, dass das alles nach rechtsstaatlich sauberen Regeln abläuft.
Aber Sie sagen, es hat sich schon viel verändert. Ich habe das gesellschaftliche Klima nochmal angesprochen. klingt ja schon so, wenn Sie sagen, wir haben ja schon einiges umsetzen können, dass diese Verunsicherung, vielleicht auch dieses Klima der Angst, hilft, diese Maßnahmen umzusetzen.
Sprich, je weniger nüchtern ein Klima ist, je emotionaler es ist, desto mehr spielt Ihnen das doch eigentlich in die Hände.
Ja, aber ich bin keiner, der das jetzt ausnutzt und emotional diskutiert, sondern ich glaube, wir müssen immer sachlich bleiben. Am Ende fällt Ihnen das wieder auf die Füße, weil solche Emotionen ja auch nur zeitlich begrenzt sind. Das heißt, wir sollten diese Zeit nutzen, diese Zeit der Aufmerksamkeit für das Thema nutzen, um unsere Argumente deutlich vorzubringen und nicht einfach ein Klima der Angst zu schüren. Dafür gibt es aus meiner Sicht auch keinen Anlass. Ja, wir haben eine ernstzunehmende, eine herausragende Bedrohungslage, aber nein, wir haben aktuell keinen Hinweis auf einen bevorstehenden Anschlag und wir tun alles, um einen solchen zu verhindern. Und wir weisen aber darauf hin, wo wir Rechtslücken haben, beziehungsweise wo die Lage auch so dynamisch ist, dass man einfach Recht auch nachzeichnen muss. Mhm. Ja, wir haben ja ein Rechtssystem, was vor der digitalen Welt in großen Teilen entstanden ist. Und es ist einfach normal, dass man auch hier eine gewisse Dynamik braucht und eine solche Diskussion braucht.
Holger Münch, Präsident des BKA, heute in HR Info das Interview. Wir sprechen über Terror, Terrorgefahr. Wir sprechen aber auch über neue Herausforderungen für das Bundeskriminalamt, die sich daraus ergeben. Wir haben aber noch eine dritte These im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Terrors und die lautet:
Noch wirksamer als schärfere Gesetze ist Integration. Sehen Sie da eine Kette, schlechte Integration, Radikalisierung, Terrorismus?
Wir glauben, dass es ein Zusammenspiel geben muss aus gut funktionierender Repression und Gefahrenabwehr, das ist das, was wir tun, auch unmittelbar bevorstehende Anschläge verhindern, Strukturen erkennen, gefährliche Personen erkennen. Und einer vernünftigen Prävention. Und wenn wir die Dynamik sehen, die es in dem Feld gibt, dass die Zahl der Salafisten sich in den letzten 4 Jahren verdoppelt hat, wenn wir sehen, wie viele Gefährder wir haben und wie stark diese Propagandabemühungen sind, gerade des sogenannten Islamischen Staates, dann müssen wir da sehr viel investieren. Wir brauchen viele Leute, die direkt Deradikalisierung und Arbeit an den Probanden machen. Wir brauchen aber auch sehr viel Information in den Schulen, bei Sozialarbeitern etc. All denen, die wichtig sind, um rechtzeitig gefährliche Entwicklung zu erkennen, um dann auch gegensteuern zu können.
Klassische Prävention, Aussteigerprogramme und ähnliches.
In der Integrationsarbeit, wenn Sie die Schlüsselfaktoren angucken, am Ende geht es darum, dass Sie die Menschen wirklich auch in die Arbeitswelt bekommen. Dafür brauchen sie Bildung, dafür brauchen sie Sprachverständnis. Das sind, glaube ich, die Schlüsselfaktoren, um die es geht. Und wichtig ist, auch wirklich solche Möglichkeiten zu geben, die Fehler, die wir gemacht haben, in den 90ern nicht zu wiederholen. Ich kann mich da gut erinnern, wie wir mit einigen Gruppen umgegangen sind, die da Ketten geduldet wurden, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hatten, wo dann die zweite Generation vor allem auffällig wurde und wo wir mittlerweile in Deutschland mit Clanstrukturen zu tun haben. Mhm. Diese Fehler nicht zu wiederholen, ist ganz, ganz entscheidend. Ich sehe in der Anlage der Maßnahmen, dass man das versucht zu vermeiden. Und am Ende ist es ein Problem der Kapazitäten bei den großen Zahlen, die wir haben.
Anlage der Maßnahmen heißt, aus Ihrer Sicht müsste noch mehr passieren.
Nun ja, also am Ende müssen Sie das alles auch mal stemmen können und Sie brauchen Leute, die es machen. Aber nach allem, was ich sehen kann, sowohl im Bund, Ländern und Kommunen, sind die Bemühungen da, möglichst viel solcher Maßnahmen umzusetzen. Das geht ja schon los bei der möglichst frühen Unterbringung in dezentraler Form und nicht in Massenunterkünften und dann entsprechende Angebote zu machen. Das ist alles nicht einfach, aber ich glaube, das Bemühen ist sehr, sehr groß.
Vielen Dank, Herr Münch.
Gern geschehen.
Das war HR Info, das Interview mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Holger Münch. Heike Borowka und Oliver Günther sprachen mit ihm über die aktuellen Herausforderungen im Kampf gegen Terror und Kriminalität. Mehr Informationen zum Interview und das komplette Gespräch als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de.